meine Bitte für uns, dass wir das für die Zukunft, dass wir in Zukunft einen ehrlichen und einen respektvollen, vorsichtigen Umgang miteinander pflegen. Ich weiß, dass sich unsere Kultur und unsere Gewohnheiten unterscheiden, dass viele Möglichkeiten für Missverständnisse sind. In Deutschland gibt es die Gewohnheit, dass man alle Dinge offen anspricht. Man hat es im persischen Sprachraum gar nicht, dass man das alles sehr vorsichtig macht. Das weiß ich, dass das schwierig ist. Aber wir bemühen uns auch, von euch zu lernen. Und ich hoffe, dass es umgekehrt genauso ist. Das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam von Gott lernen. Und auch das ist klar, das ist auch ein langer Prozess. Christ werden heißt, als Kind Gottes neu geboren zu werden. Und jedes Kind hat viele Jahre Zeit zu lernen. Und das haben wir auch als Gläubige, wie im natürlichen Leben, dass wir viele Jahre lernen müssen, uns gottgemäß zu verhalten. Ich möchte eine zweite Sache noch ansprechen. Wir waren diese Woche wieder am Tag beim Verwaltungsgericht. Ich muss aus der Erfahrung heraus sagen, nicht nur das Bundesamt, sondern auch jedes Verwaltungsgericht versucht im Moment, Afghanen, auch wenn sie gläubig geworden sind, negativ zu machen. Ihr wisst, dass wir für jeden kämpfen. Aber ich habe das bei dieser Verhandlung wieder gesehen. Der Richter sucht nicht die neuen Punkte, weswegen er denjenigen hier sicher machen könnte, sondern den einen einzigen, an dem er die Ablehnung festmachen kann. Ich habe dem Richter nach der Verhandlung versucht, einen einzigen Satz zu sagen. Er hat mich nicht gelassen, deswegen werde ich hier diesen Satz schreiben. Dieser Satz heißt, als Missionsleiter wünsche ich mir, dass möglichst viele Christen nach Afghanistan und Iran zurückgehen. Wie sollen die Menschen dort von Jesus Christus erfahren, wenn nicht jemand hingeht? Aber als Pastor, da brennt mein Herz, wenn solche jungen Gläubigen, die noch Kinder sind im Glauben, in diese Gefahr zurückgeschickt werden. Jesus Christus hat gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist eine extrem gefährliche Situation. Eigentlich hat ein Schaf mitten unter den Wölfen keine Chance. Aber wir wissen von Daniel, den seine Hasser in eine Grube von Löwen geschmissen haben, die vorher nicht gefüttert waren, dass Gott seine Engel gesandt hat, um den Löwen den Rachen zu verschmoren. Und am nächsten Morgen ist er unverletzt dort rausgezogen worden. Und als der König Darius das gesehen hat, hat er die Leute dort hineingelassen, die Daniel, und keiner ist lebendig geblieben. Deswegen, wenn Jesus uns sendet als Schafe mitten unter die Wölfe, er tut das auch, weil er uns bewahren kann. Aber er sendet keine Lämmer mitten unter die Wölfe. Deswegen fühlt man sich als Pastor. Weil die Leute, die dieses oder letztes oder vielleicht vor 2 Jahren gläubig geworden sind, noch Lämmer sind. Ich habe diese Woche mit Pastor gesprochen. Und ich habe gesagt, er ist bei uns und bereitet sich auf die Taufe vor. In 2 Wochen haben wir dann noch zusätzlich ein Seminar. Und dann würde ich ihn gerne zurückschicken, dass er in deiner Gemeinde getauft wird. Und dann hat dieser Pastor seine ganze Verzweiflung mir gezeigt. Er sagt, kannst du auch selber machen. Ich habe gar keine Hoffnung mehr für die Leute. Sie kriegen ja trotzdem alle negativ. Ich sage das. Das ist im Moment die Wahrheit. Gott hat mir letzte Woche eine Sache gezeigt, dass wir eine öffentliche Kampagne machen können, um diese momentane Abschiebegefahr etwas zu reduzieren. Ihr könnt uns damit unterstützen, wenn ihr mir Fotos schickt die nächsten Tage. Nicht Filme, nur Foto von Menschenrechtsverletzungen, von Steinigung, von Schlachtung, Ausbeutung und so weiter. Wir wollen eine Bildserie machen, um die Politiker zu sensibilisieren für die Gefahr, in der jetzt im Moment die meisten Afghanen sind. Es sollte möglichst kein Text da drauf sein auf dem Foto. Von privaten Leuten ist besser als von Medien. Ich weiß, dass tausende solche Informationen geteilt werden untereinander, aber das Richtige zu finden ist nicht leicht. Ich will zum Schluss noch einige Verse lesen, die ein bisschen netter sind. Kapitel 27, Vers 2. Es soll dich ein anderer rühmen und nicht dein Mund, ein Fremder und nicht deine Lippen. Jesus hat das seinen Jüngern in aller Deutlichkeit gesagt, dass wir unseren Lohn verlieren, wenn wir unsere guten Taten so in die Öffentlichkeit bringen. Aber heute gilt es andere Regeln. Sogar in den Kirchen richtet man sich nach den neuen Regeln, die sagt, wenn du Gutes tust, dann rede darüber. Natürlich sollen wir nicht Böses tun und darüber reden. Es gibt schändliche Menschen, die tun Böses und sind noch stolz und reden darüber, als ob das was Gutes, als was Besonderes ist. Aber wir wollen uns an diese biblische Regel halten, Gutes in der Stille zu tun und das erreichen zu lassen. Und wenn Gott dafür sorgt, dass andere das positiv benennen, dann können wir uns freuen. Vers 6. Treu gemeint sind die Wunden dessen, der liebt, und überreichlich die Küsse dessen, der hasst. Was sagt uns das?
Na, wenn jemand überaus freundlich und hier Küsschen, dann sollte man vielleicht darauf aufpassen, ob er nicht also hinter der ganzen Fassade ein trügerisches Herz vielleicht hat.
Wir haben heute eine Zeit, die immer nur den Moment beachtet. Man hat verachtet, dass Leben immer in Prozessen abläuft, nicht in Momenten. Also immer in Zeitstrecken, nicht im Augenblick. Für das Leben braucht es Prozesse. Als Beispiel, bis aus dem Samen kommt, eine Pflanze wächst, ein Fruchtbett, vergeht viel Zeit. Und das möchte man heute möglichst nicht, sondern jeder Moment soll angenehm sein. Und dadurch werden Menschen verführbar. Lassen sie sich verführen, weil sie nur auf den Moment achten. Da ist jemand ganz nett und freundlich und redet das, was man vielleicht gerade hören will. Und man denkt, ach, ist das ein toller Mensch. Mit dem muss ich eng zusammenbleiben. Aber dieser Vers warnt uns vor dieser Sichtweise. Aus Treue verwundet derjenige, der liebt. Treu gemeint sind die Wunden dessen, der liebt. Das heißt, jemand verletzt den anderen vielleicht aus Treue, weil ihm der andere wirklich wichtig ist.
Bei mir ist das mit Schläge. Wenn ich Schläge kriege, dann kriege ich die aus Liebe von demjenigen, der sie mir gibt. Weil er nicht will, dass
auch
ich auch...
Auch von Gott.
Auch von ja. Gott.
Es gibt keine Erziehung ohne Härte. Wir können es im Hebräerbrief lesen, im 12. Kapitel. Dort ist von Zucht die Rede, von Züchtigung. Und dass Gott uns züchtigt und dass wir deswegen nicht innerlich hoffnungslos werden sollen, weil wir denken, boah, er hasst mich, deswegen ist alles so schwierig, sondern er liebt uns und gibt sich Mühe, dass wir auf dem richtigen Weg nicht nur umkehren, sondern auch darauf bleiben. Und so gibt es auch Menschen, vielleicht sind wir ärgerlich, weil sie streng mit uns sind, aber sie machen das, weil wir Wert haben, genau. Weil wir wertvoll sind. Wenn mir jemand egal ist, dann sagt, kann doch machen, was er will. Mir doch egal, wenn er Fehler macht. Wenn ich mit jemandem kämpfe, dass er auf einen richtigen Weg kommt, dann zeigt das, dass ich
ihn liebe. Schubide.
So geht Gott mit uns um. In Vers 10. Verlass nicht deinen Freund und den Freund deines Vaters und geh nicht am Tag der Not in deines Bruders Haus, bis ein naher Nachbar ist ein ferner Bruder. Was sagt uns der Vers? Die Familie ist nicht das Wichtigste und erst recht nicht das Einzige. Wenn jemand in Schwierigkeiten ist, dann sollen wir die Treue halten. Und zwar sogar über die Grenzen von Generationen hinweg.
Und deswegen, wir sollen bewusst nicht die Generationen trennen, sondern solche Treue weiter behalten. Ich sage ein Beispiel.
Mein König David wird uns das paar Mal als Beispiel gezeigt. In der Zeit, als er noch sehr unter Verfolgung von Saul gelitten hat, hat ihm der König Nahas von Ammon geholfen, heute in Jordanien. Als er dann gestorben ist, Nahas, da hat er dann versucht, seinen Sohn zu trösten und zu ehren, David. Und dieser Mann hat das überhaupt nicht beachtet, diesen Vers. Er hat auch seine jungen Ratgeber gehört und haben gesagt, das ist von dem israelischen König. Die wollen nicht wirklich deinem Vater Ehre erweisen, das sind in Wirklichkeit Spione und du musst die. Und daraus ist ein ganz großer Schaden entstanden für diesen. Bei einem Sohn Davids war genau dieselbe Situation. Bei einem Enkel Davids, als Salomo gestorben war, hat sein Sohn Rehabiam auch nicht auf den Thron seines Vaters gehört. Und hat dabei eigentlich seinen ganzen Königtum eingebüßt. Deswegen achtet auf solche Dinge. Haltet denen die Treue, die euch geholfen haben. Wenn ich jetzt höre, ich bringe euch alle vor Gericht. Wirklich, eigentlich ist das zum Lachen. Weil wir 1,5 Jahre gekämpft haben, um ihn vom Gericht zu bewahren. Und solche Dinge zeigen mehr vom Herzen eines Menschen als alle. Und letzter Vers, Vers 12. Der Kluge sieht das Unglück kommen und versteckt sich. Ja. Die Dummen aber gehen weiter und leiden Strafe. Ich bin immer fasziniert von den Menschen in der Bibel, von denen gesagt ist, dass sie Einsicht in die Zeit haben. Es gibt so viele Menschen, die gehen blind durchs Leben. Und andere fürchten sich wieder vor allem. Beides ist ungefährlich. Gott sagt uns über 300 Mal in der Bibel, fürchtet euch nicht oder fürchtet euch nicht. Jemand hat gesagt, es ist so oft, dass es für jeden einzelnen Tag im Jahr reicht. Aber fürchtet euch nicht heißt nicht, dass wir die Augen zumachen, einfach gefährliche Dinge passieren. Ich sage zwei Beispiele. Bevor Jesus gekreuzigt wurde, das war lange vorher, viele Monate vorher, haben die Leute schon mal versucht, den Tod zu machen. Die haben sich so geärgert. Das heißt, sie haben ihn aus der Stadt rausgezerrt und an eine Felswand geschleppt und wollten ihn dann runterstürzen. Und wir lesen am Kreuz und in dieser Gefangenschaft vorne, als sie ihn gepeitscht haben und gequält, heißt es, er tat seinen Mund nicht auf und war stumm wie ein Schaf, dem die Wolle geschoren wird. Aber damals, vorher, als ihn die Leute schon mal tot machen wollten, heißt es, ihr ging mitten, also durch ihre Mitte denken. Weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Jesus hatte Autorität. Wir lesen das zum Beispiel, als er gefangen genommen wurde, in der Nacht vor seiner Verurteilung, als Judas ihn verraten hatte. Als diese bewaffneten Wächter kommen und sie suchen ihn, und er sagt, ich bin es, da fallen diese Leute, die ihn fangen wollen, das heißt, er hat Autorität. Und wann seine Zeit ist zu leiden und wann diese Zeit noch nicht da ist. Dieser Vers in den Sprüchen ist ein Vers für uns. Wir müssen lernen, zu wissen, wann welche Zeit ist auch für uns. Zweites Beispiel. Der Apostel Petrus wird gefangen genommen. Der König Herodes will den Tod machen, weil er gemerkt hat, er hat vorher das schon mit dem Apostel Jakobus gemacht. Und das hatte den Juden in Jerusalem gefallen. Dann hat er gesagt, okay, dann mache ich mit dem Nächsten einfach weiter. Und er lässt Petrus fangen und am nächsten Tag soll er öffentlich hingerichtet werden. Und wir können das in der Apostelgeschichte lesen. In dieser Nacht schläft er ganz ruhig und ganz fest. So, dass auch alle Wachen sich dann hingelegt haben und auch eingeschlafen haben. Und dann kommt ein Engel, der tritt ihm mit dem Fuß in die Seite, dass er wach wird. Und dann steht er auf. Und dann gehen sie durch diese Gefängnis. Die Türen öffnen sich, bis sie draußen sind. Und dann ist er noch am Überlegen, träumt er das jetzt oder ist das wirklich echt? Und als er merkt, dass das wirklich Realität ist, läuft er dorthin, wo sich die Gemeinde versammelt. Er klopft und die ganze Gemeinde war am Beten in dieser Nacht. Sie können nicht glauben, was passiert ist, weil sie wissen, wie diese Hochsicherheitswache funktioniert. 4x4 Soldaten, die alle mit ihrem eigenen Leben haften für die Sicherheit des Gehalt. Und für mich ist ein Zeichen, dass Petrus Einsicht in die Zeit hat, weil er dann nichts Verrücktes macht, sondern noch in der Nacht geht er raus aus Jerusalem an einen sicheren Platz. Dummer Mensch hätte an diese Situation gesagt, Gott hat mich doch gerade so spektakulär gerettet. Morgen gehe ich auf den Marktplatz und erzähle allen, was Jesus für eine Macht hat. Versteht ihr? Das heißt Einsicht in die Zeit. Und diese Dinge lernen wir durch das Wort Gottes. Amen. Amen. Amen.